Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich lese den Predigttext für heute aus dem Brief des Paulus an die Römer im 13. Kapitel. Ein Text, der sehr viel diskutiert wurde in der Philosophie und auch in der Politik und natürlich auch bei uns in der Kirche. Da heißt es in der neuesten Übersetzung oder der Revision, der neuesten Revision der Übersetzung Luthers: Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Psst. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, oh bitte nicht reden jetzt. Hallo, bitte. Ich fange noch mal von vorne an, ja? Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zugute. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext, den wir gerade gehört haben, wirkt in seiner deutschen Übersetzung in dem Zusammenhang, in dem er steht, wie ein Fremdkörper. Denn im Satz davor schreibt er, den Abschnitt davor zusammenfassend: Lass dich vom Bösen nicht überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das war gerade vor 2 Wochen der Wochenspruch. Und im Vers danach schreibt Paulus einen ebenso bekannten Satz: Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Dann geht Paulus auf die 10 Gebote ein und zitiert die Zusammenfassung Jesu: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und schreibt dann: Die Liebe fügt dem Nächsten nichts Böses zu. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Liest man den Abschnitt dazwischen aber im Griechischen, dann ergibt sich kein Stilbruch, kein thematischer Bruch, denn es werden Worte benutzt, die etwas sehr Positives ausdrücken. Man kann die gesellschaftliche Hierarchie in diesem Text sehen und entsprechend übersetzen, wie es traditionell im Deutschen gemacht wird. Da oben die Mächtigen und hier unten wir. Durch den Hinweis auf Steuern und Zölle und das Schwert als Symbol des Richters. Doch das griechische Wort für oben, das heißt Hyper, wird auch verwandt, um zum Beispiel Jesu Sterben für uns zu bezeichnen. Etwas, was uns zugute passiert, an unserer Stadt. Und gerade dieses Wort hat Paulus immer wieder benutzt in dem Zusammenhang eben mit Jesu Sterben. Man kann Hyper auch als lokal verstehen, als oben. Aber viel häufiger wird es, wie gesagt, in dem anderen Sinne verwandt und darum eben auch auf Gott bezogen. Gott ist ganz oben und er ist für uns und er tut etwas uns zugute. Genauso positiv zu verstehen ist das zweite benutzte Wort im Griechischen Exousia. das man mit Macht übersetzen kann, aber es meint die Macht, frei zu sein, etwas tun zu können. Derjenige, der Exousia hat, der hat die Möglichkeit dazu und wird von niemandem daran gehindert, etwas zu tun. Und er hat auch selber die innere psychische Kraft dazu und das Handeln ist gut, also ist ethisch zu vertreten. Es ist also ein Wort, was rundum etwas Positives ausdrückt und es wird vor allem im Neuen Testament im Blick auf Gott verwandt, auf seinen Willen und auf sein Gesetz. Gott gibt uns die Möglichkeit und das Recht, etwas zu tun, also auch die Erlaubnis und die Vollmacht. Und dem soll sich jeder Mensch unterstellen, unter dieses positiv verstandene Gesetz, unter diese Freiheit, etwas tun zu können. Und auch das Wort unten ist in der Heiligen Schrift kein negatives Wort, wie wir das so oft verstehen, wenn wir nichts tun können. Naja, wir hier unten, was sollen wir tun angesichts der oben da in der Politik? Sondern dieses Wort meint, sich klein zu machen, weil man groß ist. Wenn man schon klein ist, muss man sich nicht klein machen, sondern weil man groß und stark ist, deswegen soll man sich klein machen. Wie Jesus sagt, wenn du eingeladen bist bei einem Festessen, setzt dich ganz unten hin an den Tisch, dann wird der Hausherr kommen und sagen, komm, du bist der Ehrengast, setz dich nach vorne. Aber wenn du dich gleich nach vorne sitzt, dann kommt er vielleicht und sagt, nee, da muss ein anderer sitzen und du musst dann, weil alles schon besetzt ist, am Ende sitzen. Also so, sich selber erstmal angesichts der anderen als nicht so bedeutend betrachten und dann wird man schon geehrt werden. Aber nicht gleich eben vorne, ich bin der Erste. So. Und so ist auch das Wort Demut zu verstehen. Demut ist nicht, weil man sowieso unten ist, hat man eben demütig zu sein, sondern weil man groß und stark ist, macht man sich klein und begibt sich zu denen, die eben am Boden liegen und hilft ihnen. Was in der deutschen Übersetzung mit Obrigkeit übersetzt wird, ist auch deshalb irreführend, weil hier immer in diesen Worten des Paulus von im Plural die Rede davon ist, also von den Mächten, den Herrschenden, den Ersten. Wenn wir das Wort Gesetz hören, dann denken wir vielleicht auch erstmal an etwas Negatives, nachdem wir uns eben richten müssen, ob wir wollen oder nicht, und das möglicherweise für uns auch beschwerlich und belastend ist. Und wir denken vermutlich weniger an Gesetze, die uns beschützen und Freiheiten gewähren, wie zum Beispiel das Gesetz, dass man nicht töten darf. Das schützt uns ja vor Mord. Oder das Gesetz, dass wenn einer stiehlt, dass er dann bestraft wird. Das schützt uns, alle anderen, die es nicht machen oder die davon betroffen sind. Und es macht uns stark und selbstbewusst. Sowas darf uns nicht passieren. Genauso wie die Gesetze, die uns eben Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Pressefreiheit garantieren. Ein Grundgesetz, die machen uns frei und als Bürger selbstbewusst und stark. Solche positiv verstandenen, uns Freiheit garantierenden Mächte sollen wir uns nicht entgegenstellen, sagt Paulus. Und so stehen wir unter Gottes Schutz, denn er hat das so geordnet. Im Folgenden geht es dann, wie auch schon im Abschnitt davor, immer wieder um Gut und Böse. Wer Gutes tut, braucht sich keine Gedanken machen, er wird Lob erfahren. Wer aber Böses tut, der hat Grund zur Furcht vor den Mächten, die die Menschen schützen und ihnen Freiheit ermöglichen. Aber er sollte auch an das eigene Gewissen denken, das sich zu Wort meldet, wenn man gegen die Gesetze Gottes verstößt. Und nun kommt der Satz, der eben dazu verleitet, an die konkrete Obrigkeit vor Ort zu denken. Paulus führt als Grund an, dass man ja auch Steuern bezahlt. Die Mächte bezeichnete er vorher schon als Diener Gottes und nun sogar als seine Liturgen, das heißt als Menschen, die heilige Handlungen machen. Also ich bin hier im Gottesdienst ein Liturg. Als solche bezeichnet er die Obrigkeit, also als Menschen, die heilige Handlungen vollziehen. Und dann ruft Paulus auch noch dazu auf, jedem das zu geben, was er ihm schuldet, nämlich dem man die Steuer schuldet, die Steuer, den Zoll schuldet, den Zoll, wem Ehre, die Ehre und wem Furcht, die Furcht. Und dann fasst er eben das alles zusammen, wenn man den nächsten Satz noch dazu nimmt mit den Worten, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Das heißt, einander zu lieben, bleiben wir immer schuldig. Mit der Liebe, da kann man nie zu viel machen. Steuern kann man bezahlen, dann ist das erledigt. Den Zoll kann man bezahlen, ist es auch erledigt. Aber die Liebe bleiben wir einander immer schuldig. Liebe Gemeinde, ich habe mich gewundert, dass ich noch nie über diesen Text zu predigen hatte. Und dann habe ich in unserer heute Kirchenzeitung, die dort vorne liegt, gelesen, dass es daran liegt, dass dieser Sonntag eben so selten vorkommt und dass 1970 zum letzten Mal über diesen Text gepredigt wurde, also der dran war zu predigen, weil eben Ostern in diesem Jahr so früh ist und der 23. und 24. Sonntag, die fallen dann aus, dann kommt gleich der drittletzte Sonntag vom Ende des Kirchenjahres und Volkstrauertag und Ewigkeitssonntag. Nun, es ist nicht leicht, über solche Sätze zu predigen, die in der Philosophie und in der Politik eine solche Rolle gespielt haben. In diesen Tagen denken wir ja an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren und das heißt auch daran zu denken, dass vor 100 Jahren unser Kaiser gestürzt wurde und der Adel in Deutschland entmachtet wurde. Wilhelm II. War ein sehr frommer Mann, der täglich auch im Exil noch seine Andacht hielt für sich und seine Familie und seine Dienerschaft und der auch schon als Kaiser gepredigt hat, so auf seinem U-Boot, wenn er damit unterwegs war. Ihm war sehr wichtig, sich vor Gott in seinem Amt eingesetzt zu fühlen, also König zu sein, weil er eben der älteste Sohn seines Vaters war, der auch schon König und Kaiser war und es von ihm geerbt zu haben. Und eben nicht, also von Gottes Gnaden König und Kaiser zu sein und nicht von Volkes Gnaden. In seinem Selbstbewusstsein haben diese Worte des Paulus in der deutschen Übersetzung eine große Rolle gespielt. Und umso schwerer fiel es unserem Kaiser dann zu akzeptieren, dass er seinen Thron verloren hat, ins Exil musste und er hat immer gehofft, seinen Thron wiederzubekommen. Dass hier im Plural von den Herrschenden gesprochen wird, von den Mächten, den Ersten, das hat er vermutlich auf die anderen Könige, die ja damals noch zahlreich vorhanden waren in Europa und in der Welt, bezogen, also auf seine Amtskollegen im Ausland. Und denn er und sie waren ja berechtigt, Steuern einzuziehen und Zölle. Aber zu Zeiten des Paulus waren das nicht nur und zum Teil bis in die Gegenwart die ganz Obersten im Staat, sondern jede Stadt hatte das Recht, Zölle einzuziehen, wenn eben die Händler durchs Stadttor kamen, dann mussten sie erstmal ihre Ware vorführen. Und bis heute hat der Magistrat auch von Berlin oder der Senat, heißt es ja heute, das Recht, bestimmte Abgaben zu beschließen von der Bevölkerung. Jeder Ort hat dazu das Recht. Und auch mit dem Gericht, was hier Schwert genannt wird, ist es ähnlich. Nur die schwierigsten Fälle werden und wurden ganz oben vom König entschieden als obersten Richter. Alles andere wurde auf weiterer unterer Ebene eben geregelt. Also der König war vor allem für Streitigkeiten, also der Kaiser vor allem auch für Streitigkeiten innerhalb des Adels zuständig. All diese mit Macht ausgerüsteten Institutionen dienen dazu, so soll es sein, uns Menschen zu schützen. Zu schützen vor dem Bösen, vor Mord und Totschlag, vor Diebstahl, vor Verleumdung und viel mehr. Dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, wie Jesus sagt, Steuern und Zölle, das Geld, das der Staat geprägt hat und mit Wert versehen hat, ist für Paulus eine Frage des Gewissens. Und wenn Jesus weiter dazu auffordert und gibt Gott, was Gottes ist, so sind wir das selbst. Denn die Münze hat das Bild des Kaisers da drauf. Wir tragen das Bild Gottes. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes erschaffen und wir haben uns und unser Leben also Gott zu geben. Und das Geld mit dem Bildnis des Kaisers, das können wir ruhig dem wiedergeben. So ein lockerer Umgang mit Geld fällt uns im Allgemeinen schwer. Wir betrachten das Geld als unseren Besitz, sauer erarbeitet und verdient, nicht als eine Leihgabe des Staates. Darum wollen wir es auch gerne behalten und sehen zu, wie wir Steuern sparen können. Für Paulus ist Geld zu besitzen kein Ziel im Leben. Wenn man sich durchliest, welchen Ärger er mit der Obrigkeit damals hatte, wie oft er im Gefängnis gesessen hat und wie lange und wie oft er verurteilt worden ist, dann ist er auch nicht verdächtig, das römische Staats- und Rechtssystem unbedingt stärken und verteidigen zu wollen. Ihm ging es um das Leben in der Gemeinde. Leben wir wirklich so, wie es der Liebe Gottes entspricht? Lieben wir einander? Und so fragte er im Kapitel vorher, ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben und uns zitiert er aus den Mosebüchern, mir gehört die Rache, spricht der Herr, ich will vergelten. Und dann zitiert er aus dem Buch der Sprüche, vielmehr, wenn dein Feind hungert, so speise ihn, wenn er dürstet, so tränke ihn. Gott, das ist auch meine Erfahrung, antwortet auf unser böses Tun, das einen anderen schädigt, mit den unterschiedlichsten Mitteln. Nicht nur mit dem Mittel der Obrigkeit, die dann eben ihre Gesetze hat und bestraft, sondern auch zum Beispiel dadurch, dass Gott viel Geduld mit uns hat, wie es das Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt. So viel Geduld, bis wir selber auf die Idee kommen, dass das, was wir gemacht haben, böse war und umkehren und uns bessern. Dann wieder führt er uns unsere Dusseligkeit vor Augen und unsere Schwachheit, indem wir in die Grube fallen, die wir anderen gegraben haben. Oder auch eben durch weltliche Gerichte, wenn wir eine Straftat begangen haben. Dass diese Gerichte aber, Richter, Könige und Kaiser, ihre Macht auch missbrauchen, zum Beispiel um Kriege zu führen, um noch mächtiger zu werden, davon ist an vielen anderen Stellen in der Heiligen Schrift die Rede, vor allem durch die Propheten, die das ansprechen und anklagen. Wie auch Maria in ihrem Lied, das sie singt, als sie erfährt, dass sie schwanger ist. Da singt sie, er hat Gewaltige von den Thronen gestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer hinweggeschickt. Das haben wir Deutschen 1918 erlebt und die Russen 1917. Und wir haben es wieder erlebt 1989 und Anfang der 90er Jahre. Und das gilt immer noch, denke ich. Nicht nur als Drohung für die Oben, sondern auch als Hoffnung für die Unten, wenn es gar zu schlimm wird. Und doch wünschen wir, dass der Herr uns den Frieden erhält, indem die, die die Macht haben, die Macht in seinem Sinne gebrauchen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.